Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du mit mir die Woche beginnst und diesen Podcast hörst. Heute spreche ich mit Dr. Maurizio Singh. Er ist Abteilungsdirektor und Leiter Banking und digitale Ökosysteme beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband und hat ein neues Buch geschrieben, nämlich Banking 2030, die digitale Revolution. Er schreibt in verschiedenen Kapiteln das Thema Technologie und Kundenbeziehung. Wie wird das Banking verändern und was ist jetzt zu tun? Und genau darüber spreche ich mit ihm, wie er das Banking 2030 sieht und was er im Entstehungsprozess seines Buches dort für These entwickelt hat und was das vielleicht für dich bedeuten kann. Freu dich auf eine inspirierende Unterhaltung mit Dr. Maurizio Singh. Maurizio, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Jürgen.
Und ich hatte es schon in der Anmoderation gesagt, der Grund, warum wir uns hier treffen, ist nicht nur, weil es immer wieder schön ist, sich mit dir auszutauschen. Wir haben uns an verschiedenen Formaten immer mal wieder auch persönlich gesehen und tauschen uns da regelmäßig aus. Jetzt gibt es einen noch weiteren konkreten Anlass des Austausches, nämlich dein neues Buch Banking 2030, die digitale Revolution. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Und vielleicht lass uns erstmal reinschauen. Was hat dich letztendlich bewegt, das Buch zu schreiben und es vielleicht auch genau jetzt zu schreiben?
Ja, erstmal lieben Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mit dir über das Buch, was mich jetzt die letzten 1,5 Jahre beschäftigt hat, immer an den Wochenenden dran zu schreiben. Und ich glaube, es gab mehrere Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Das eine war wirklich eine kostenfreie Weiterbildung, sich selber mit den Themen hineinzuzwingen und selber sich damit auseinanderzusetzen und auch den Blick in eine Diskussion hineinzubringen, wie sieht eigentlich die Bank der Zukunft denn überhaupt aus? Denn wir beschäftigen uns heute jeden Tag immer mit dem Thema Digitalisierung, Digitalisierung von Prozesse, Digitalisierung von Vertriebsprozesse, Serviceprozesse. Aber die große Frage und das große Bild, welche Rolle hat eigentlich überhaupt die Bank der Zukunft und welche Rolle wird es eigentlich auch beim Kunden auch spielen? Und diese Frage bin ich auch im Buch nachgegangen. Und das war eine der Intentionen. Die andere Intention war aber auch klar, Wissen über die wichtigsten Themen, die im Moment auch die Technologien ausmachen. Also welche Technologien beschäftigen uns heute, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute mit Banking zu tun haben, aber langfristig sehr viel mit Banking zu tun haben könnten, wie zum Beispiel Quantencomputing. KI ist ja natürlich in aller Munde, Agenten, aber auch das Thema Cyber Risk, was wir heute schon sehen, ist eine der größten Gefahren. Und wird auch natürlich rund um das Thema digitale Souveränität oder Datenhoheit immer wichtiger. Da auch ein Handbuch, was einfach zu lesen ist und in die Hände von Vorständen und Führungskräfte der Zukunft zu geben, um immer wieder nachzuschlagen und da sich hinein zu vertiefen in Themen. Und natürlich könnte man die Themen wunderbar durch lange Recherchen oder durch ChatGPT-Recherchen sich auch arbeiten. Ich glaube, aber wichtig ist nicht mal, da hatte ich mich bewusst auch dafür entschieden, eine Printausgabe rausgeben, weil ich persönlich lese gerne immer mit ein haptisches Buch in der Hand und bleibt auch bei mir auch meistens auch viel mehr hängen. Also und das war auch die Mischung von beiden Themen, wirklich auch mal diese Diskussion anzuregen, ohne jetzt auch zu die Anmaßung zu haben, wirklich zu wissen, wie es 2030 aussehen wird, das Banking der Zukunft, aber sich wirklich mal die Frage zu stellen, welche Szenarien, in welche Richtung könnte es denn Banking denn aussehen? Und welche sind denn eigentlich die Treiber dieser Szenarien? Und das sind ja, so wie es auch auf dem Untertitel sozusagen ist, das sind natürlich der Kunde, natürlich auch die Technologien, die das Ganze antreiben, enable.
Ja, was mir im Buch so wunderbar gefallen hat, ist so dieses auch dieses Modulare. Also, dass ich letzten Endes auch sagen kann, okay, du hast irgendwie die Trends je Kapitel beschrieben. Was heißt das für Mitarbeitende? Was heißt letztendlich Open Banking, KI und so weiter und so fort? Agents, Blockchain, Krypto. Und somit habe ich so die Möglichkeit zu sagen, okay, man hat kriegt so einen Eindruck von den Trends, die das Banking in irgendeiner Art und Weise letzten Endes beeinflussen. Und auf der anderen Seite dann auch eine konkrete Vision, was könnte das bedeuten und was sind auch so Thesen, die daraus abzuleiten sind. Somit finde ich es besonders spannend, dass es eben die Möglichkeit bietet, es A, modular zu lesen, zu sagen, mit dem Trend habe ich mich schon total intensiv beschäftigt, also ja, springe ich halt ins nächste Kapitel. Und gleichzeitig ist interessant, dann eben auch die eigenen Überlegungen, ich mache mir ja auch sehr viele Gedanken, wie sieht das Banking in Zukunft aus, dann eben mit den Gedanken von dir einfach miteinander zu reiben sozusagen, im Lesen zu sagen, okay, das sind so die Thesen, die du siehst, und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert des Buchs, dass es eben eine Breite abdeckt. Auf der einen Seite Menschen, die sich schon intensiv beschäftigt haben, finden dennoch eben Sparring durch die Gedanken und die Vision hinten raus, letzten Endes dessen, wie das Banking aussieht. Und diejenigen, die vielleicht gerade am Anfang stehen und sagen, ja, passiert da eigentlich, kriegen ein super auch fundiertes, in Teilen Grundlagenwissen zu den Trends, die dort passieren. Und in dem Sinne ist ja so ein Strang, der sich da durchzieht, immer das Thema Kundenbeziehung und Technologie und wie interagieren und was gibt es für Wechselwirkungen dazu. Und du verwendest da auch das Beispiel zum Beispiel von Quelle und Grundig hinsichtlich Unternehmen, die halt eigentlich, wenn man sich denkt, mein Gott, Quelle, muss ich echt schmunzeln, wo ich es gelesen habe, weil über Quelle habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber dann im drüber nachdenken, mir dachte, ja, da gab es keinen großen Unterschied eigentlich zu Amazon, außer dass sie halt das Internet einfach vergessen haben, sozusagen in der Weiterentwicklung des Unternehmens. Aber sonst war da vieles, was Amazon heute kann, letzten Endes deren USP. Also in dem Sinne das Thema, wie entwickeln sie die Kunden weiter und Technologie quasi vergessen. Und du machst gerne diesen Weg auf, zu sagen, ja, die haben eben auch das Schicksal alt, dass es sich heute eben nicht mehr gibt, sondern nur noch die älteren Menschen, die diesen Podcast hören, sozusagen diese Marken überhaupt kennen. Und was würdest du sagen, wenn du auf die Sparkassen und Institute blickst, was sind Institute oder welche Anzahl, wie viele Institute würdest du denn sagen, sind da aktuell auf dem Weg, auf der einen Seite die Zukunft zu gestalten und wie viel Prozent sind vielleicht eher die, wo man Sorge haben müsste, dass sie die Zukunft vielleicht eher verpassen. Mhm.
Ja, die Beispiele Grundig und Quelle sind durch meine Verwurzelung in Nürnberg sehr nah.
Ja, führt, stimmt.
Dadurch, dass ich dann doch viel irgendwie hier durch die Gegend mit meinem Fahrrad unterwegs bin und man immer an so leeren Werkshallen vorbeiradelt. Es gibt ja noch ein paar andere Beispiele wie Löwe auch und ein paar anderen. Ich finde, das Spannende daran ist, und deswegen habe ich mich ja auch am Ende des Buches damit beschäftigt, das waren oft Unternehmen, die auch super gut tradiert waren, die einen super starken Vertrauensvorschuss auch bei den Kunden hatten. Also Grundig war und ist heute immer noch, auch wenn es jetzt nur als Marke existiert, was ein türkisches Unternehmen aufgekauft hat und jetzt auf dem Markt mit dem Vertrauensvorschuss Gewinn schlägt, waren Marken, wo man irgendwie auch ganz klar nie gedacht hätte, dass sie in 10, 20 Jahren verschwinden würden. Und das waren aber auch Brands oder Unternehmen, Paradebeispiel Grundig, die nur in ihrem Geschäftsmodell leichte Optimierungen machen wollten, aber nie eigentlich ihr Geschäftsmodell wirklich neu denken wollten. Und Grundig, Paradebeispiel, das kennt man glaube ich gar nicht so, war wirklich bei dem Thema, sich nicht technologieoffen aufzusetzen, sondern bei den ganzen VHS nur auf das eine, auf die eine Technologie zu setzen und gar nicht auf mehrere Möglichkeiten. Und am Ende hat sich dann Sony durchgesetzt. Und dann gibt es auch ganz lustige Anekdoten, wie Grundig versucht hat, irgendwie bloß die grundlegende Geschäftsmodellentwicklung eigentlich zu übersehen oder einfach auch nicht hören zu wollen. Und ich glaube, Das sind schöne Bezüge, die auch in der Bankenwelt, und da spreche ich wirklich in der Breite, nicht nur von Sparkassen, sondern auch, ich sehe es auch bei verschiedenen Institutsgruppen, dass es da weniger die Frage sich im Moment stellt, wie sehen wir eigentlich unser Gesamtgeschäftsmodell in der Zukunft mit den Technologien, die auch kommen. Und vor allem auch mit den Gefahren, die auch kommen. Also Quantencomputing ist mein Paradebeispiel. In dem Moment, wo wir wirklich Anwendungen des Quantencomputing haben, müssen wir ganz klare auch Anwendungen rund um das Thema Cybersecurity und wie schaffen wir auch dort auch die Kryptographie so schnell zu erhöhen, dass einfach Betrugsfällen nicht die in unseren Finanzschätze sozusagen hineinkommen. Also ich glaube, was aber zurück zu deiner Frage, ich sehe im Moment eigentlich drei Gruppen von Banken, Institute. Die eine Gruppe, die ganz bewusst auch aktiv die Zukunft gestalten möchte, sich auch damit auseinandersetzt, wie spielen Daten, Plattformökonomie und das Ökosystem rund um das Thema neue Kundenerlebnis. Und die sich auch bewusst auch in Szenarien damit auseinandersetzen, wie eigentlich, wie die Zukunft auch sein wird, der Customer Journey des Kunden über Filiale oder über App oder über andere Zugangswege. Ich sehe wiederum eine zweite Gruppe, sei es an Sparkassen, Instituten, die vor allem das Bestehende optimieren. Viel investieren auch in Filialen, viel versuchen auch Prozesse so gut wie möglich zu machen und wie gesagt, also das aktuelle Geschäftsmodell, was uns die letzten 10 oder 20 Jahren getragen hat, so zu optimieren, dass man Kosten senkt, dass Prozesse automatisiert werden, dass vor allem man regulatorisch Musterschüler ist, also man sauber bleibt und dass man eigentlich auch überlebt in den ganzen Verwirrungen der Welt. Und dann gibt es eigentlich eine dritte Gruppe, die glauben, sie hätten noch ganz viel Zeit. Und dass eigentlich KI vergehen wird oder dass KI eher wieder in einem Winterschlaf kommen wird und man eher als nur ein reines Digitalisierungs- oder als IT-Projekt sehen wird. Und die auch, glaube ich, erstmal zuschauen und betrachten, was auf dem Markt so passiert. Also diese drei Gruppen sehe ich im Moment. Interessant wird sein, wie stark ist die Adaption bei den Kunden? Also wie schnell wird es beim Kunden eine Veränderung stattfinden? Und ich hatte lustigerweise am Wochenende, ich war nicht auf der OMR, aber habe mir ein paar Videos von Keynotes von der OMR angeschaut. Und einer der spannendsten, fand ich, war ein Vortrag, wo es darum ging, wie stark ist die Adaption eigentlich von KI in der Weltbevölkerung. Und die ist eigentlich extrem gering. Obwohl wir eigentlich immer von KI sprechen an jeder Ecke, eigentlich ist die Nutzung extrem niedrig. Obwohl man eigentlich, wenn man jetzt im eigenen Freundeskreis, in der eigenen Umgebung sieht, denkt man irgendwie, es verändert sich sofort was. Aber man muss auch sehen, dass die Adaption gar nicht so schnell ist, wie man eigentlich auch denken würde. Und vor allem auch, ich hatte gelesen, 97% der AI, LLM-Nutzer zahlen auch gar nicht, sondern machen den kostenfreien Nutzungsvariante. Das heißt, auch da ist eine niedrigere Rate an Interaktion dort. Deswegen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, also ich kenne nicht die Weisheit und kann jetzt irgendwie nicht sagen, 2030 wird alles ganz anders werden. Ich glaube, dass wir aber es gut für uns wäre als Institute und als Banken, sich zu überlegen, wie kann eigentlich eine schnelle Veränderung des Geschäftsmodells aussehen und sich auch alle Varianten einmal durchdenken.
Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade diese von dir letztgenannte dritte Gruppe, die eben glauben, das ist jetzt irgendwie ein Trend, der vielleicht wieder vorbeigeht oder ein Trend, der sie vielleicht gar nicht betrifft, noch schlimmer, ist letzten Endes, außer ich bin jetzt einfach ein Institut, wo ich die Hausaufgaben vielleicht schon vorher gemacht habe, aber dann wäre ich ja in der anderen Gruppe, ist natürlich immer ein gefährlicher Trend, trotz der Adoptionsgeschwindigkeit, wie von dir angesprochen.
Und ich glaube, ein Punkt ist, ich glaube, das größte Risiko für eine Sparkasse oder eine Bank wird gar nicht so sein, die Insolvenz. Aber ich glaube, dass wir finanziell sind wir, sei es bei Volksbanken, sei es bei Sparkassen, außer Volksbanken, die vielleicht jetzt irgendwie risikofreudiger sind und waghalsige Projekte angehen. Aber auch die Privatbanken, die sind ja alle von der Kapitalrendite extrem gut ausgestattet. Das eigentliche Risiko ist meiner Ansicht nach die Unsichtbarkeit und vor allem die Ersetzbarkeit durch den Kunden. Und die Verbindung mit der Marke oder mit der Bank als auch ja, als Nichtrelevanz.
Genau, und letzten Endes ist es dann genau dieser Punkt, und das fand ich auch spannend bei dem, was du gesagt hast, weil natürlich wir, die uns intensiv mit dem Banking beschäftigen und natürlich auch mit AI, hat man da so das Gefühl, wie war eigentlich das Leben ohne AI, für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und gleichzeitig eben diese Achtsamkeit zu behalten, dass es erstmal nur eine Bubble ist und immer noch die meisten User irgendwie, keine Ahnung, für den 50. Geburtstag von Onkel Franz irgendeinen Witz irgendwie mit ChatGPT machen, ohne jetzt wirklich produktive Anwendungsfälle zu haben. Aber gerade da sind aus meiner Sicht natürlich auch Unternehmen gefragt, für die interne Effizienz, kommend mit dem Thema Demografie, auch letzten Endes Inspirationsorte zu sein, wo dann eben auch Menschen merken, wow, was geht alles mit KI? Und dazu gibt's ja auch ein separates Kapitel in deinem Buch, wo du über KI-Agenten schreibst. Und wenn wir so aktuell auf dem Markt sehen, dann gibt es nur wenige Institute, die sich überhaupt mit dem Thema AI beschäftigen, sich gerade wenn man die Sparkassen anschaut, im großen Stil relativ viele. Durch den SKI-Pilot ist es jetzt eben auch am Arbeitsplatz angekommen und Menschen beschäftigen sich. AI-Agents, nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch interne Prozesse, aber auch natürlich Kundenprozesse zu optimieren. Was aus deiner Sicht der Grund, warum aktuell noch sehr, sehr wenige Institute sich mit AI-Agents beschäftigen?
Ich glaube, dass aktuell, also auf der einen Seite ist kein richtiges Standard draußen entstanden rund um das Thema KI-Agenten. Und vieles ist ja noch in Erfindung, muss man auch ehrlicherweise sein. Und das ist das Thema 1. Thema 2 ist, warum sich Banken und Sparkassen sich wenig mit dem Thema, also wirklich in Pilotprojekte auseinandersetzen, ist, glaube ich, dass man erstmal mit den internen KI-Projekten man sehr stark beschäftigt ist, auf dem einen und auf der anderen Seite ist es so, dass man vieles in der Abwartehaltung ist, was passiert gerade draußen, wie kommen eigentlich die ersten Use Cases auch Richtung Kunden. Also was ich irgendwie sehr stark bei Banken sehe, ist, dass man es Agenten in den internen Prozesse eingesetzt werden oder Pilote zumindest gestartet werden, aber Richtung Kunden man sehr vorsichtig ist. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, persönlich erachte ich das auch für gut und richtig, dass man nicht in voller Eifer rausgeht und auf Bestandskunden in millionenfache AI-Agenten loslaufen lässt. Ich finde, wenn man ehrlich ist, wer beschäftigt sich heute wirklich mit AI-Agenten, auch wenn LinkedIn irgendwie und andere Plattformen voll davon sind, dass man mit AI-Agenten dies oder jenes macht. Es sind aber trotzdem immer noch die Nerds aktuell. Und ich weiß nicht, ich würde nicht meinen, aktuell, zumindest den aktuellen Stand, auch wenn ich jetzt einiges schon ausprobiert habe an AI-Agenten, meine Buchung meines Wochenendes nur einer AI-Agenten überlassen. Ich glaube aber, dass sich AI-Agenten langfristig durchsetzen werden, weil es einfach eine Vereinfachung für den Kunden sein wird. Und da zählt ehrlicherweise weniger das Thema IT-Projekte oder sonstige andere Themen innerhalb der Banken, sondern am Ende zählt die Convenience für den Kunden. Für den Kunden ist es am einfachsten, wenn ich einen AI-Agenten hätte, der für mich irgendwie Ärztetermine vereinbaren würde und sich mal durchtelefonieren würde, um einen Termin zu bekommen. Oder einen AI-Agenten, der automatisch meine Sparraten kontinuierlich einmal durchführt und vor allem diese Sparrate einmal auch direkt in unterschiedlichen Aktien investiert. Ich glaube, lustigerweise hatte letzte Woche eine Studie darüber gelesen, wo AI-Agenten sehr stark werden, wo auch in den USA sehr stark im Moment getestet wird, ist wirklich in dem Thema Brokerage. Also wie kann ich einen Robo-Advisor, wie wir es heute haben, der so ein ja, eigentlich kein richtiger Robo ist. Wie kann ich aber eigentlich den Agenten meine Trading-Entscheidungen übergeben und dann für mich ein- und einkaufen und traden während des Tages? Also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und alles andere muss man eigentlich auch sehen, wie stark wird man eigentlich auch Pilotprojekten starten rund um das Thema Services insgesamt. Also ich glaube, dass dort genau AI-Agenten sehr spannend sein können, wenn sie den Alltag erleichtern. Also, und da gibt es auch ein paar geniale Beispiele außerhalb der Bankenwelt. Reicht ja schon, wenn man beim Einwohnermeldeamt einen AI-Agenten fähigen Plattform hätte, der für einen alles machen könnte.
Ja, absolut. Und es sind oftmals ja auch so Kleinigkeiten. Ich habe das letztens erst wieder bei einem Freund beim Thema Immobilienfinanzierung gesehen, zu sagen, eine Selbstauskunft. Also ein total billiger Use Case, aber aus Kundensicht einfach total nervig. Letzten Endes, die Bank hat das Konto, die Bank weiß, was natürlich bei ihr selbst an Anlagen etc. da sind. Und gleichzeitig, was sind Fremdveranlagungen, sieht man anhand der Kontodaten. Ein total easy Use Case, dass ich als Kunde dann einfach eine vorausgefüllte Selbstauskunft bekomme, wo ich dann vielleicht noch nur mal drüber schauen muss und vielleicht was ergänzen, anstatt einfach ein nacktes PDF, wo ich irgendwie mit Vorname, Nachname wirklich anfangen muss, auszufüllen. Und da sehe ich auch in der Zukunft ganz, ganz viele Dinge, die eben so eine Win-Win-Situation auslösen. Auf der einen Seite aus Kundensicht Mehrwert bieten, auf der anderen Seite eben natürlich auch intern einfach viel, viel eine bessere Customer Experience letztendlich bringen.
Ja. Und ich glaube auch, dass eine der Punkte, also das ist sozusagen die Kundenseite, die Bankenseite. Ich glaube, viele Bankengruppen tun sich auch schwer mit der Legacy-Struktur. Deren IT-Landschaft ist jetzt nicht die IT-Landschaft, die so modular aufgebaut ist, um schnellstmöglich Daten so zu harmonisieren, Daten zusammenzubringen. Und ein LLM oder ein ChatGPT oder Cloud oder sonstigen andere Anwendungen leben davon von Datenqualität und nicht von Datensilos. Und wie stark und wie schnell ich eigentlich Datenpool eigentlich miteinander verbinden kann und auch daraus dann neue Daten auch generieren kann, neue Texte auch generieren kann. Und ich glaube, dass wir da, das sind natürlich alle Banken auch beschäftigt damit, diesen Datenharmonisierung durchzuführen.
Richtig, ja genau. Und das eben mit deutlich weniger Manpower und wahrscheinlich sogar noch viel, viel besseren Ergebnissen am Ende des Tages. Ja.
Ich glaube trotzdem, dass es sehr spannend auch für Banken und Sparkassen sein wird, diese Erfahrungswelle mitzumachen. Weil wenn wir anschauen, ChatGPT hat am Anfang, als sie gelauncht sind, war die Qualität jetzt in keinster Weise so gut, wie sie heute ist. Sie sind aber rausgegangen und sind vielleicht mit einer 80% Lösung rausgegangen. Mhm. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, wirklich auch vielleicht nicht mit einer 100%igen Lösung rauszugehen und zu sagen und den Kunden auch dabei mitzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, wir bieten euch KI-Agenten, aber bitte bedenkt, es ist jetzt erstmal vielleicht eine 80%igen Lösung, auch diesen Mut auch wirklich auch zu haben und weniger diese Risikoaversion zurückzuspulen und zu sagen, okay, dann gehe ich halt vielleicht mit einer, vielleicht nicht auf alle Bestandskunden, aber vielleicht gehe ich auch erstmal mit einer 80%igen Lösung mit der klaren Prämisse, dass die Qualität innerhalb der nächsten 12 Monaten viel, viel besser wird.
Ja, und gleichzeitig, das ist ein super spannender Aspekt, den du da aufbringst, gleichzeitig eben diese Chance, dass durch die innere Denke überhaupt einen KI-Agenten zu entwickeln, ja auch nochmal ganz, ganz spannende Prozesse ausgelöst werden, dass man überhaupt über sein Unternehmen, seinen Arbeitsplatz, seinen Bereich, was auch immer sozusagen die Ordnungsstruktur ist, neu nachdenken darf hinsichtlich der Prozessualisierung. Was könnten wir hier eigentlich alles automatisieren? Wo könnte mir ein KI-Agent überhaupt helfen? Und allein das ist schon mal etwas, was durch diese Inventur einfach sehr, sehr viel auslösen kann, wo erstmal der Kunde gar nichts weiß und man jetzt gar nicht in diesem Zwang ist, es mit Kunden zu vertesten, sondern aber erstmal selber über sein Institut nochmal neu nachdenken kann, in der Art und Weise, wie es organisiert ist. Ja. Jetzt hast du vorhin eine zweite Gruppe aufgemacht in den Instituten, nämlich die Gruppe, die sagt, ja, wir optimieren eher das Bestehende. Und da waren auch Filialen eines deiner Beispiele und wir hatten auch eine super spannende LinkedIn-Diskussion, nenne ich sie jetzt mal, genau darüber, weil ich immer gerne das Beispiel Nespresso zitiere, hinsichtlich orientiert euch eher an Nespresso, was eben Brand Experience, Omnichannel Experience etc. Dort vergleichbar ist, meines Erachtens mit Finanzdienstleistungen und auch über Filialen. Da hast du in deinem Buch spannend geschrieben, du hast im Kern geschrieben, also weniger, aber wertvoller. Und da würde ich mich freuen, wenn du mal ein bisschen ausführst, was du damit meinst.
Ja, ich glaube, es wird kein Ende der Filiale geben. Also es wird kein vollständiges Ende der Filialen geben. Ich glaube, dass sich Filialen verändern werden und kein Standardort sein wird, in dem nur Transaktionen stattfinden werden. Also man wird nicht dort die klassischen Serviceprozessen, die man auch digital vollkommen automatisiert durchführen kann, sei es Dauerauftrag, sei es Überweisungen und sonstiges. Ich fand das aber auch sehr spannend, wie stark die Relevanz von dem LinkedIn-Post rund um das Thema Filialen war. Da war eine ganz, ganz starke Resonanz. Da ging es um das Thema, dass Revolut erstmals rauskommt aus der digitalen Welt sozusagen und einen Flagship-Store in Barcelona eröffnen möchte im Verlauf des Jahres und dort auch einen Vertrauensort aufbauen möchte. Und da sehen wir, dass natürlich die digitale Welt nicht vollumfänglich ist, besonders wenn ich ein Brand aufbauen möchte und dort vielleicht, und das ist, glaube ich, das, was auch was sehr stark bei Revolut ist, wegkommen möchte, nur von einer bestimmten Zielgruppe hin vielleicht in die Breite kommen möchte, dann muss ich auch vor Ort in den Innenstädten auch sein und dort einen Ort geben, in dem ich Vertrauen aufbaue. Ich glaube aber, und das ist interessant, weil dieses Thema ist ja eigentlich nicht neu. Also wenn ich jetzt überlege, vor 10 Jahren hat man sich auch schon mal damit beschäftigt, irgendwie die tollen Filialen aufzubauen. Und ich war in so vielen tollen Filialen, die super schick aussahen und den besten Kaffeemaschinen mit Siebträgermaschinen und sonstiges gab. Nicht Nespresso. Aber ich finde, man hat aufgehört bei der Inneneinrichtung. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Man hat wirklich super schicke Räumlichkeiten aufgebaut in super zentraler Lage. Aber aus diesen Räumlichkeiten wirklich lebende Orte zu machen, das hat man verpasst oder beziehungsweise noch nicht mitgedacht. Was meine ich damit? Was meine ich mit lebende Orte? Ich glaube, dass die Filiale der Zukunft nicht der Ort sein wird, wo ich nur ausschließlich für Baufinanzierung gehen werde, wo ich irgendwie Finanzprodukte nur abschließen werde, sondern dass ich davor kontinuierlich ein Grundrauschen schaffen sollte. Und zwar, dass ich wirklich auch zu Events einlade, dass ich wirklich auch mehr, ich weiß, das Wort finanzielle Bildung ist irgendwie immer sehr inflationär verwendet, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen gerne zu Events eingeladen werden, wo sie mehr erfahren, zum Beispiel über Themen, die sie sonst eigentlich, die wir auch als Sparkassen oder als Banken oft gerne den Finfluencer und sonstiges überlassen. Beispielsweise, ich habe, wenn ich in meinem Freundeskreis sehe, ist im Moment ganz viel die Rede von Gold, Goldkauf. So, kauft man sich haptisches Gold oder kauft man sich ein ETC? Ein spannendes Thema, wo ich sage, das ist doch etwas, wo eine Bank gerne einladen sollte, mal ein bisschen darüber auch zu erzählen. Oder, und das muss ja nicht gleich zum sofortigen Abschluss stattfinden, aber auch das Thema Cybersecurity oder und verschiedene andere Themen, auch mehr der Ort für Events auch zu sein, wo ich immer wieder diese Verbindung schaffe zum Kunden und immer mehr die Beziehung stärke zum Kunden, weil am Ende geht es ja um diesen einzelnen Moment, den ich habe, wo ich dann irgendwann eine Baufinanzierung habe und da stellt sich bei mir die Frage, wen rufe ich an oder beziehungsweise kann ich ja fast gar nicht mehr, weil ich nicht mal die Rufnummer des einzelnen Beraters oft habe, sondern habe ich mal eine allgemeine E-Mail-Adresse. Und daher ist da, wenn ich aber wiederum in die Filiale gehe und ich diesen Ort als Ort des Vertrauens und der Ort auch, an dem ich auch positive Momente erlebt habe, dann habe ich eine ganz, ganz andere Beziehung, als wenn ich jetzt über Dr. Klein oder irgendwelche andere Plattformen nur mir einen Vergleich hole. Und ich glaube auch, dass sich aber die Kompetenzen der Filialmitarbeiter sich stark verändern werden. Also ich glaube nicht, dass der Filialmitarbeiter der Zukunft nur Finanzprodukte richtig kann, sondern auch vielleicht Themen rund um Technologie. Weil wir sehen ganz oft, der Kunde kommt auch in die Filiale, weil er ein Problem mit seiner App hat. Mhm. Und da würde ich als Sparkasse oder als Bank würde ich sagen, das ist kein nerviger Kunde. Im Gegenteil, er möchte von mir, dass ich ihn unterstütze, dass er eigentlich selbst befähigt wird, kontinuierlich Bankprodukte auch abzuschließen und auch seinen Alltag mit der Bank zu erleben. Und daher viel mehr Technologie-Know-how, viel mehr auch Kompetenzen über auch technologische Themen. Ich glaube, dass Kunden viel mehr vorbereiteter in Zukunft kommen werden in die Filiale, was das zum Thema Trading anbelangt, was zum Thema auch Cyber Risk und auch zum Thema, ich habe mich schon bereits über ChatGPT und sonstigen anderes beraten lassen. Und hier, das ist jetzt das Ergebnis. Wie sieht das denn aus? Also da glaube ich, dass sich das Know-how, und ich glaube, das ist eigentlich auch wichtig, auch zum Thema Fachkräftemangel in Banken auch einhergeht. Wir müssen viel, viel stärker, und das sage ich auch ganz stark auch in meinem Buch, viel mehr in unsere Mitarbeiter investieren. Weil sind die Botschafter auf der einen Seite zum Kunden, auf der anderen Seite sind es die, die auch richtig auch Interesse haben, sich mit diesen technologischen Themen auch auseinanderzusetzen und müssen.
Ja, absolut. Da sprichst du mir total aus dem Herzen, was die zum einen die Rolle, aber auch eben die Notwendigkeit der Mitarbeitenden beschäftigt. Ich kann das nur beipflichten, wenn ich sage eben, dass wenn ich eine Filiale besuche, dann ist es einfach ein Besuch, der für mich irgendwie ein positives Erlebnis schaffen soll, letzten Endes. Und da hast du jetzt wunderbare Beispiele genannt, wie das aussehen kann. Mhm. Und du hast in deinem Buch ja auch mehrere Thesen, vielleicht zum Abschluss, die du entwickelt hast, die jede für sich, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, hochspannend sind. Also ich werde das Buch unten in den Shownotes verlinken, sehr zu empfehlen. Aber wenn du jetzt, und wir sind jetzt so langsam ja noch in der Saison des laufenden Jahres, aber es geht dann schneller wie gedacht und dann beginnen so meistens so ab September die Strategieklausuren in den Häusern, wo sich Vorstände mit ihren Führungsteams zurückziehen, um zu überlegen, wie wollen wir eigentlich die nächsten Jahre arbeiten, was sind Themen, die wir uns anschauen müssen. Was sind denn aus deiner Sicht Themen, die du auf jeden Fall, wenn du jetzt Vorstand wärst, einer Sparkasse oder Regionalbank mit deinem Führungsteam diskutieren wollen würdest?
Ich würde mir die Frage erstmal stellen, was ist unser Bild 2030? Wo stehen wir eigentlich 2030 als Bank, als Sparkasse? Sind wir eigentlich reiner Produktanbieter oder sind wir vielleicht eine Plattform? Bieten wir überhaupt die Infrastruktur? Wie verändert sich auch das Vertrauen in der Marke? Und wie viele Instituten haben wir denn eigentlich noch? Das ist erstmal also wirklich die Fragestellung, unsere Rolle in der Region oder auch geografisch unabhängig in bis 2030. Dann die Frage, welche KI-Strategie wollen wir uns eigentlich vornehmen? Also wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Wollen wir eigentlich First Mover sein bei den Themen? Oder wollen wir eigentlich eher auf die Erfahrung der anderen erstmal aufbauen? Wollen wir eine Geschäftsmodellfrage auch haben? Wo ersetzt KI zum Beispiel Prozesse und wo erweitert sie auch Beratung? Vielleicht ist ja auch eine Möglichkeit, die Diskussion auch aufsetze, was ist Selbstentscheider? Also was mache ich für Selbstentscheider und was mache ich für Menschen, die mehr Unterstützung auch brauchen und die auch vielleicht auch einen Mensch brauchen? Aber wie beantworte ich diese Frage? Wie verändern sich auch dementsprechend Erträge? Und wo können neue Services auch entstehen, auch auf Basis von KI? Vielleicht ermöglicht mir auch KI eine ganz andere Definition von Nähe zu haben. Mhm. Also Nähe wird nicht mehr nur sein, die Filiale, die ich jetzt in 300 Meter Nähe habe, sondern mein Smartphone und meine App Sparkasse, die mir verschiedene App-Services anbieten werden. Und dann ist die Frage der Kundenschnittstellen. Also wirklich, also ein Parat zum Thema, was ist denn diese Nähe? Wie wird sich die Kundenschnittstellen verändern? Und wie schaffe ich eigentlich meine Region, meine Kunden mitzunehmen auf diese Reise? Und dann daraufhin aufbauend würde ich die Frage stellen, naja, welche Kultur brauche ich eigentlich dahinter? Also welche Führungskultur brauche ich dahinter? Und haben wir aktuell die Organisation überhaupt, die diesen Geschäftsmodell tragen wird langfristig? Und wo sollte ich jetzt schon mal die Säulen aufstellen und meinen Mitarbeitern so investieren, dass ich dann in 3-4 Jahren schon mal die ersten Fundamente setzen kann? Die Früchte sehe ich wahrscheinlich erst in 5 Jahren oder in 6 Jahren. Aber ich muss langsam anfangen, einen Weg einzuschreiten, wo ich die Mitarbeiter befähige, auch KI nicht nur zu nutzen, sondern auch mehr zu lernen darüber, mehr auch mit den neuen Technologien auch zu arbeiten. Und dann auch, und der letzte Punkt, und der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ist eigentlich den Mut zu haben. Den Mut wollen wir eigentlich auf Vorstandsebene und auf erste Führungsebene diesen Weg gehen, der vielleicht auch Gefahren auch mit sich trägt, weil viele Banken warten immer auf den besten Use Case. Also was ist der Business Case, der am besten funktioniert? Und ich glaube, die Zukunft wird selten dadurch geschrieben, dass man auf die maximale Sicherheit setzt, sondern eher auch mal einen anderen Weg zu gehen und mal vielleicht Sachen auszuprobieren und vielleicht auch dann Fehler auch einzugestehen und aber aus diesen Fehlern dann auch zu lernen und zu sagen, okay, was mache ich dann anders mit einer neuen Technologie? Und da glaube ich, und das sehe ich auch immer mehr, durch auch eine neue Vorstandsriege, neue Vorstände, die immer mehr in den Häuser kommen, gibt es auch mehr und mehr diesen Mut, nach vorne zu schauen mit dem Blick auf die nächsten 5 bis 6 Jahre.
Ja, erstmal danke dir, Maurizio, für die spannenden Insights. Das spricht mir total aus dem Herzen und gerade das, was jetzt auch du mit dem Thema Strategieklausuren du gesagt hast, das ist etwas, wo es eben auch nicht diese eine Lösung gibt. Aber ich brauche eben Menschen, sowohl in den Vorständen als auch in den Führungsriegen, und da sehe ich gerade einen großen Wandel, die eben überhaupt in Szenarien und in Zukunftsszenarien Lust haben zu denken und auch die intellektuelle Fähigkeit, das zu tun, weil eben wir alle wissen nicht, wie Banking 2030 aussehen wird. Aber was wir wissen, ist das, was gerade passiert, und wir können eben versuchen, diese Trends zu adaptieren und überlegen, was könnte das heißen. Aber es ist eben das Könnte. Es könnte eben so heißen, und wir müssen eben unterwegs sehen, was entwickelt sich da weiter. Und ich glaube, da hast du auch das Beispiel mit ChatGPT gebracht. Und wir könnten noch viele andere Tools dort erwähnen. Allein, was sich da die letzten 1,5 Jahre getan hat, in der Anwendungsfeldern, die funktionieren, in der Art und Weise, wie wir interagieren, wo man sich, keine Ahnung, vor einem Jahr noch intensiv mit Prompts auseinandergesetzt hat, was heute fast keine Rolle mehr spielt und so weiter. Von dem her erstmal vielen Dank für die spannenden Insights und deine Gedanken zum Banking 2030. Maurizio, war eine Freude, mit dir hier darüber zu sprechen.
Danke dir. Vielen lieben Dank für die Zeit. Und es hat richtig Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Link zu dem Buch von Maurizio findet ihr in den Shownotes. Ja, ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen mitnehmen können aus dem Gespräch mit Maurizio. Und Maurizio hat mir jetzt noch am Ende des Gesprächs eine Besonderheit angeboten, nämlich 10 Euro Rabatt auf sein Buch. Er hat eine Webseite banking2030.com, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und wenn du dort den Code WEIMANN10 eingibst, also WEIMANN, mein Nachname, 10, dann bekommst du dort 10 Euro Rabatt. Das ist doch mal eine Ansage. Großartig. Ich hoffe, du bekommst viel Inspiration aus dem Buch. Ich fand es sehr spannend zu lesen, auch das Gespräch, super spannend mit Maurizio, und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen hier wiederhören.